Mein Name ist Mario Neumann und ich mache diesen Eine Stunde Reden Podcast von Bremen 2. Ich laufe durch die Gegend mit einem Schild in der Hand, auf dem die Frage steht: Eine Stunde Reden. Ich suche einfach ganz normale Menschen wie du und ich, Zufallsbegegnungen, die Lust und Zeit haben, die Geschichte ihres Lebens zu erzählen, so wie Corinna Hagedorn, die 120 Jahre alt werden will.
Biologisch ist das möglich. Ich habe eine hohe Lebensgeschwindigkeit, weil ich halt einfach auch sage, ich möchte in dieser doch relativ überschaubaren Zeit möglichst viel erleben, weil das einfach das Leben unendlich reich macht. Entsprechend auch versuche ich mich zu ernähren, kann rauchen, möglichst kein Alkohol.
Corinna Hagedorn liebt Bremen Nord, hat seit 30 Jahren Hunde, inzwischen einen Königspudel und spricht als entschiedener Single offen über ein erfülltes Sexualleben.
Es gibt so On-Off-Szenen, wo ich einfach sage, okay, da ist jemand, das passt. Ob das dann One-Night-Stand mehr wird, bleibt alles dahingestellt. Das ist ja immer eine Frage von, ne? Wie ist der fit?
Nutzen Sie dann auch Apps?
Eine Zeit lang habe ich das gemacht, aber das war schon ein bisschen schräg.
Was Corinna Hagedorn als Schlittenhundesportlerin erlebt hat, warum sie seit Ewigkeiten kein Fleisch mehr isst und wann ihr was mal ganz dolle wehgetan hat, erzählt sie jetzt hier bei ARD Sounds.
Hallo Corinna Hagedorn.
Hallo Herr Neumann.
Wir haben schon so viel gelacht. Sie sind so ein spritziger Typ. Ich finde das herrlich, dass Sie Bock haben auf eine Stunde reden. Ja. Sie haben das Schild gesehen. Habe ich Sie angequatscht oder kamen Sie auf mich zu? Ich weiß es nicht mehr, muss ich zugeben.
Ich glaube, wir sind beide so aufeinander zugeschossen. Ja. Also, weil das irgendwie so, das war so ein
Und Spot. Sie waren unterwegs.
Ich war unterwegs, ja,
Sie
genau.
Sie hatten es eilig. Sie sind dann weitergelaufen.
Genau. Ich wollte nämlich zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof.
Und warum?
Weil ich natürlich meine Nordwestbahn nach Bremen Nord erreichen wollte. Ich stehe ja auch dazu. Ich liebe Bremen Nord.
So, Sie kommen aus Bremen Nord?
Ja.
Das ist so das Stiefkind Bremens. Es ist ja eigentlich ein Dreistädtestaat. Mhm. Man weiß ja, es ist Bremen und Bremerhaven, aber eigentlich ist Bremen Nord ist eigentlich auch eine eigene Stadt, oder?
Ja.
Mit einer eigenen Fußgängerzone.
Ja, auf der anderen Seite, ich sage, ich mache jetzt echt wirklich den Werbeblock für Bremen Nord. Ich finde, Bremen Nord hat eine Lebensqualität, die, finde ich, in Bremen vielleicht auch nochmal ihresgleichen sucht. Ich bin in Bremen-Nord geboren, also noch damals im Hartmannstift und habe dann auch so Exkursionen gemacht in Richtung Stadtzentrum. Ich habe sogar mal früher in der Sögestraße gewohnt. Ich bin dann mal irgendwann in die Neustadt übergesiedelt und dann musste ich wieder zurück nach Nord.
Also Sögestraße ist City-Fußgängerzonenbereich?
Genau. Ich habe schon meine Erfahrung gemacht und ich kann nur sagen, die Lebensqualität, die ich in Bremen-Nord erlebe, sucht für mich seinesgleichen.
Und woran machen Sie die fest?
Ich bin ein Naturmensch, das heißt, ich brauche sehr schnell viel Grün um mich. Ich möchte gerne frei sein, Freiheit haben. Das heißt, ich schwinge mich auf mein Fahrrad, ich gehe spazieren stundenlang. Dieses Green, was man dann so Input bekommt, das ist göttlich, finde ich, kaum vergleichbar in anderen Städten.
Sind Sie meistens an der Weser dort?
Nee, ich wohne relativ dicht an der niedersächsischen Landesgrenze. Das heißt also, ich gehe dann in Richtung Schwannewede, Lönhorst, so in diese Ecke gehe ich dann. Und da sind Felder, Wälder, Wiesen. Traumhaft. Auch irgendwann Richtung Galtstedt da hinten raus. Also einfach Traum.
Mit Hund oder Hund?
Mit Hund.
Groß, klein?
Ich erzähle erstmal ein bisschen Historie. Ich bin ehemalige Schlittenhundesportlerin. Ich habe früher 5 Huskies besessen. Mit denen bin ich dann auch Rennen gefahren. Und die muss man ja ein bisschen trainieren.
Ach so, also, aber ist das erweitertes Hobby oder ist das schon richtig Meisterschaft mit Sponsoren und Geld?
Nein, 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 das war Hobby. Das war richtig ausgeprägtes Hobby.
Und da muss man immer nach Skandinavien für.
Ja,
wenn man auf den Schnee fahren will.
Es gibt 2 Themen. Man muss die natürlich trainieren, auftrainieren. Man muss sie vorbereiten. Das macht man dann meistens eigentlich so ab Ende August. Und dann ist man zu Weihnachten in den Schnee gefahren. Entweder nach Süddeutschland oder man ist teilweise nach Polen gefahren oder auch nach Norwegen, Schweden da oben hoch. Das war schon richtig, richtig cool. Und es hat unendlich Spaß gemacht. Ich kann auch nur sagen, wer noch nie ein Schlittenhunderennen mitgemacht hat, wer noch nie auf so einem Hundeschlitten gestanden hat, ich kann nur appellieren, machen. Das sind Erkenntnisse, Erlebnisse, die sind der Hammer.
Was macht das aus? Die Geschwindigkeit, der Fahrtwind oder?
Diese Unberührtheit, auch dieser viele Schnee, als Bremerin hat man da ja nicht so richtig viel von. Und auch dieses Gefühl, den Hunden, den Tieren auch gerecht zu werden. Also man schafft sich ja keine Schlittenhunde an, keine Huskies. Das hat ja auch so richtig diese Huskies mit den blauen Augen. Die schafft man sich ja nicht an, weil man mit denen spazieren gehen will, sondern das sind Arbeitstiere. Die brauchen einfach auch zur Auslastung den entsprechenden körperlichen Sport. Und das war einfach der Oberhammer, kann ich nur sagen. Das ist so cool gewesen. Also Rennen mitgefahren in Thüringen, einfach super. Da gab es so schöne Veranstaltungen wie die Transthüringia. Da ist man dann mit dem Hundeschlitten durch mehrere Orte in Thüringen gefahren. Da war man dann auch teilweise im Biwak. Da musste man dann draußen bei -9 Grad irgendwo draußen übernachten. War einfach ein Traum. Man hatte eigentlich quasi alles an Bord, auf seinem Hundeschlitten. Die Hunde waren dabei und man konnte auf einer vorgegebenen Route sich mit dem Hundeschlitten durch Thüringen bewegen. Traumhaft.
Ging aber nur, weil der Schnee da war.
Weil da Schnee war, genau.
Und ansonsten im August fingen Sie an zu trainieren mit so Rollen?
Mit so einem vierrädrigen Rollwagen. Da hat man dann den Trainingswagen genommen, hat dann seine Hunde auch in
einen... Warum haben Sie es aufgegeben?
Erstens, das Klima verändert sich. Das ist halt einfach der Tribut. Gucken Sie an, was wir jetzt auch gerade im letzten Sommer hatten. Im August war quasi ja noch Hochsommer. Und die Tiere haben ja permanent einen Pelzmantel an. So, das heißt also, man muss auch gucken, dass die nicht überhitzen. Und sie müssen natürlich auch am Ende irgendwo einen Raum haben, mit dem sie dann so etwas auch trainieren können. Weil die Strecken in den Rennen sind eben schon auch länger. Man fährt dann da so 30, 40 Kilometer am Tag. Und das muss man natürlich den Hunden dann auch...
In welcher Zeit?
Das war immer unterschiedlich, weil wenn man in die Berge fährt, das kann man hier ja nicht in Norddeutschland nicht so richtig gut trainieren, da musste man halt ein bisschen Höhenmeter machen, dann dauerte das schon etwas länger. Aber es war eine super tolle Erfahrung, eine super, ich sag mal, Kontakt zur Natur. Man war auch dort selbstverantwortlich für alles das, was man tat und auch was man nicht getan hat. Wenn man irgendwas vergessen hat, auf den Schlitten mitzunehmen, dann war das schon manchmal ein bisschen blöd. Aber was hat man im Laufe der Zeit, dann hat man so ein Pack gehabt, was man immer dabei hatte.
Was war das erste Mal, wo Sie gemerkt haben, oh, das brauche ich jetzt?
Ich glaube, das war in Thüringen, als man dann irgendwo auf so einer Eisstrecke unterwegs war und wo man gedacht hat, wie bringe ich jetzt das ganze Gefährt, sowohl die Hunde, mich und auch den Schlitten, irgendwo so hin, dass da nichts passiert. Weil, und das kommt ja dann auch, wenn man nicht der Schnellste ist, wird man ja gelegentlich auch noch von anderen Mitfahrern, mit anderen Wettbewerbern, wird man dann ja auch überholt. Und da musste man teilweise wirklich schon aufpassen, dass man das Gefährt zum Stehen gebracht hat und dann eben sich auch um die Gesundheit der Tiere gekümmert hat.
Und was hat dann gefehlt? Welches Utensil?
Mir fehlt ein Vorschlaghammer.
Um was zu machen?
Den Schlitten fest zu verankern. Weil Sie fahren ja, also um mit dem Hundeschlitten zu fahren, brauchen Sie mindestens 50 bis 60 Zentimeter Schnee. Der muss dann gewalzt werden. Und wenn Sie dann den Schlitten zum Stehen bringen wollen, dann müssen Sie so eine sogenannte Kralle in den Schnee und den festen Boden machen. Wenn das aber bei Eis ist, kriegen Sie den natürlich da nicht rein. So, das heißt also, es war schwierig, den Hundeschlitten wirklich zum Stehen zu bringen, weil die Hunde natürlich auch permanent nach vorne wollen. Die wollen ja rennen. Die sind ja auftrainiert, sind voller Energie, die wollen einfach nach vorne.
Und die haben Sie dann verschenkt, verkauft, abgegeben?
Gestorben.
Die sind gestorben?
Genau, und ich habe sie über die Regenbogenbrücke gebracht. Das war mir auch wichtig, weil es gibt natürlich dort auch, wie nenne ich das jetzt mal, Rennfahrer, die dann eben auch an Weltmeisterschaften oder auch irgendwelchen europäischen oder deutschen Meisterschaften teilnehmen, die dann aber eben, sag mal, wenn dann die Hunde nicht mehr die volle Leistung bringen, dann eben auch die gerne für wenig Geld abgeben.
Jetzt denke ich gerade an diese Rettet das Huhn-Legehennen-Geschichten, so ähnlich. Und da hatten Sie Ihre Hunde her? Sie ja im Freizeitbereich unterwegs
genau,
waren.
Genau, es gibt so Institutionen, gibt dann so einen Verein, der heißt zum Beispiel Nordische Not, wo man gebrauchte Schlittenhunde übernehmen kann. Und ich habe auch definitiv in meiner Karriere als Schlittenhundesportlerin auch welche da abgeholt. Damals waren sie in der Nähe von Berlin. Und das war einfach auch toll, ich sag mal, einen unbekannten Hund auch in ein Rennteam, was man dann natürlich unter Rennen verstehen kann, auch zu integrieren.
Also, ja, sportlich ambitioniert waren Sie ja schon.
Ja, das war einfach auch ambitioniert in der Form, wo ich einfach gesagt habe, man muss den Hunden einfach auch gerecht werden. Wobei, jetzt komme ich nochmal zu dem, also Hund war dann irgendwann aufgrund des Klimas, Alters und sowas, alles war dann irgendwann auch
vorbei.
Dann, ich bin immer noch heute stolze Hundebesitzerin, aber jetzt kommt das Kontrastprogramm. Heute habe ich einen Königspudel. Es ist kein Oma-Hund. Ich bin hellauf begeisterte Besitzerin auch eines gebrauchten Königspudels.
In weiß?
Nein, schwarz.
Okay. Und Königspudel heißt er, weil er eine Krone aufhat? Also so vom Fell her?
Nee, gar nicht. Mein Königspudel hat keine Krone. Mein Königspudel ist einfach nur groß.
Deswegen heißen die so.
Weil die haben einfach unterschiedliche Schultermaße. Und das ist halt eigentlich quasi der größte Pudel, den man, ich sag mal, züchtet. Auch da wieder mein Herz für gebrauchte Tiere. Ich sag immer Secondhand-Hunde. Den habe ich auch über eine Plattform dann mir organisiert. Bin dann, darf man ja alles gar nicht erzählen, aber ich mach's mal.
Ist immer gut, ein Podcast. Immer ehrlich und gerade raus. Das hat sich bewährt hier bei einer Stunde reden. Es ist einfach authentisch, das Ding. Das kann man nicht anders sagen.
Den habe ich mir aus Wien geholt.
Und das dürfen Sie nicht sagen wegen der Grenze und wegen den Papieren? Und
so, wegen weil wie kommt man von Bremen nach Wien, indem man fliegt? Ne? So. Man hat ja nicht unbedingt so schnell...
Ach, deshalb, weil Sie meinen, es ist nicht mehr...
Ökologisch ist das ein bisschen...
Zulässig zu fliegen.
Ja, da tue ich mich so ein bisschen schwer. So, und dann habe ich mir dort das Tier angeguckt, weil die Vorbesitzerin wollte nach Asien auswandern. Und wenn man nach Asien auswandert, muss der Hund bis zu 6 Monate in Quarantäne. Und ein Pudel ist ein hochsensibler Hund, aber hellauf begeistert. Also ein Hund kann ich nur auch hier den Werbeblock für machen. Okay. Um dieses Image einfach auch nochmal so ein bisschen wieder zu überarbeiten. Herrlich. Also und er
mit
ist,
Image meinen Sie, dass Pudel so für ein bisschen hochnäsig und so stehen oder wie?
Nee, erstmal alte Oma Hund.
Ach so.
Und auch eben, dass der zu mir vielleicht auch als Typus vielleicht gar nicht so richtig passt. Aber ich kann nur sagen, der
naja,
ist...
Naja, ein bisschen schillernd sind Sie ja schon auch.
Ja, aber ich finde das jetzt noch im normalen Bereich. Na, ich bin einfach nur, weil ich einfach denke, der Hund hat, also ein Königspudel will sowohl körperlich beschäftigt werden, also der will viel laufen, weil er einfach auch hohe Beine hat, der ist einfach auch zum Laufen gebracht. Der ist ja auch ein ehemaliger Wasserjäger, so das heißt, der schwimmt auch richtig gerne, der ist, wenn Wasser da ist, rein da, obwohl da was nichts ist oder so, aber erstmal rein da. Und er ist, Pudel ist ja grundsätzlich auch, und das kann ich auch nur bestätigen, hochintelligent.
Okay.
Der braucht das gesamte Beschäftigungsprogramm von Kopf bis Körper. Und das ist halt einfach ähnlich wie beim Husky, der laufen will. Der Königspudel will noch mehr. Ja.
Jetzt sehen Sie mich große Augen machen. Noch mehr als ein Husky.
Ja, weil der einfach eben auch diese unterschiedlichen Auslastungsgrenzen braucht, damit er dann auch zufrieden und auch glücklich ist. Ne? Es geht ja darum, auch Hunde, die vielleicht abgegeben worden sind, wieder auch eine Heimat zu geben, ihnen das Gefühl zu geben, sie werden geliebt, sie werden da auch zu Hause, keine Verlustängste zu haben, weil Hunde, die abgegeben worden sind, haben ja schon mal Verlusterfahrungen gemacht. Und das macht wirklich was mit diesen Hunden. Und Königspudel ist halt einfach hochsensibel.
Gibt es da ein konkretes Beispiel, wo Sie das erlebt haben?
Ja, gelegentlich bin ich ja auf Dienstreisen. Und dann habe ich lange gesucht, bis ich jemand gefunden habe, der meinen Hund dann auch in der Zeit, wo ich dann nicht in Bremen bin, in Pflege nehmen kann, weil mir das wichtig ist. Und jedes Mal, wenn ich wieder zurückkomme, dann strafft er mich erstmal 1-2 Tage ab und sagt, du hast mich alleine gelassen. Das mache ich jetzt nicht mehr mit. Und dann muss ich wieder kraulen, streicheln.
Und das ganze neu um die Gunst werben.
Genau, ich muss ihn dann wieder zurückgewinnen. Mhm. Kenne ich von meinen Huskies nicht. Das war ein anderer Schlaghund. Da war bei mir zu Hause nur die Gartenpforte, war so ein kleines Stückchen auf oder ein Loch im Zaun. Huskies waren weg, kamen dann nach 1-2 Stunden wieder, wussten, wo es zu essen gibt und wussten auch, wo sie wohnen. Aber wenn da die Chance war, stiften zu gehen, dann waren die unterwegs. Also von daher ganz anderes Programm, aber auch für mich eine sehr spannende Erfahrung, die ich jetzt so im Rahmen meiner Hundezeit gemacht habe. Und die ist wirklich schon lang. Ich glaube, ich habe seit fast 30 Jahren Hunde.
Dann ist es nicht, das letzte Kind trägt Fell. Den Spruch gibt es ja auch.
Nee, definitiv nicht. Das ist einfach Bestandteil meines Lebens.
Sind Kinder ein Thema?
Nie gewesen. Ich habe mit 16 für mich schon entschieden, dass ich nicht heiraten möchte und dass ich auch keine Kinder haben möchte. Also relativ früh.
Gab es einen Auslöser?
Den Root Cause kann ich nicht mal genau sagen. Also ich sag mal so, ich komme aus der Ecke heraus, ich lebe nur einmal. Und dieses Einmal-Leben muss so, darf ich das sagen, geil sein?
Dürfen Sie.
Dass man da am Ende des Tages nicht unbedingt Kompromisse macht. Und ich glaube auch, dass Kinder, auch da habe ich ein relatives Bild. Wenn man sich für Kinder entscheidet, muss man das auch ganz und umfassend machen. Also das ist jetzt nicht so etwas, was man dann mal
so nebenbei
machen kann. So, und das ist eben halt etwas, wo ich dann gesagt habe, kann ich das leisten? Nee, ich hatte da so erhebliche Zweifel auch an mir. Und ehrlich gesagt, für mich diese Entscheidung ist auch nie wieder von mir in Frage gestellt worden. Die ist, seitdem ich ungefähr 16 bin, steht die.
Kam auch nicht irgendwann biologisch oder sowas?
Nee. Nein, also das klingt jetzt so, aber nie.
Wenn dann alle Freundinnen Kinder kriegen und so.
Nee, da habe ich dann immer nur gedacht, ja, habt viel Spaß damit, ich nicht. Und war dann, das muss man ja auch sagen, da gab es dann so Phasen, wo ich unendlich viel gereist bin, also auch weit weg gereist bin. Und dann war ich lieber in Australien, Neuseeland oder irgendwo anders unterwegs. Muss man halt einfach für sich entscheiden. Das ist ja nicht eine Entscheidung, die man so von jetzt und dann in 5 Minuten fällt, sondern das sind ja Entscheidungen. Es geht ja auch darum, wie gestalte ich mein Leben? Was habe ich vor? Was will ich erreichen? Wo will ich dann tatsächlich? Was ist mir wichtig? Das mache ich dann. Da muss man das irgendwann zusammenpacken.
Spannend. Wir lernen Sie noch ein bisschen steckbriefmäßig kennen, liebe Frau Hagedorn, mit den kleinen Fragen des Lebens.
Ja.
Sie dürfen da drei Zettelchen aus dieser Dose ziehen.
Ich darf mir drei Zettel aus dieser Dose ziehen. Ich nehme mal was ganz von ganz unten. Haben Sie gern Publikum oder sind Sie lieber im Hintergrund? Ich würde mal sagen...
Ich kenne die Antwort.
Ich würde mal sagen, ich liebe die Tribüne.
Sie lieben die Tribüne?
Die Bühne, weil das ist tatsächlich etwas, wo ich... Das kann ich und das mag ich auch. Also man hat das natürlich auch nicht in seiner Wiege gehabt, sondern das ist im Laufe der Jahre dann irgendwann auch entstanden, kann aber da wirklich super mit umgehen.
Und ist schon auch viel naturell, glaube ich.
Ja, ich mag das.
Auch wenn es nicht in der Wiege war, ich glaube, es entspricht Ihrem Wesen.
Ja gut, ich könnte ja jetzt fragen, woran Sie das festmachen.
Aber einfach so mein Eindruck.
Ja, Ihr Eindruck, okay. Ja. Der nächste Zettel ist Kreuz, Herz, Anker, Glaube, Liebe, Hoffnung. Was ist Ihr Symbol? Hoffnung.
Der Anker.
Genau, ja. Der Anker. Die nächste Frage lautet, schaffen Sie alle Dinge, die Sie sich im Alltag vornehmen? Sind Sie gut organisiert?
Die Antwort kenne ich auch.
Ich bin ziemlich stramm organisiert.
Ja.
Weil
Sie haben schon Bescheid gegeben, dass Sie noch einen Termin vorher haben und vielleicht ein bisschen knapp zur Aufzeichnung kommen, aber hat alles gut geklappt. Dann habe ich noch angeboten, dass ich Sie abholen könne, sagten Sie, nein, das kriege ich schon hin.
Ja,
also das schaffe ich wohl.
Ich würde auch mal von mir behaupten, ich habe eine, auch wahrscheinlich ein bisschen, klingt wahrscheinlich auch ein bisschen ungewöhnlich, ich habe eine hohe Lebensgeschwindigkeit, weil ich halt einfach auch sage, ich möchte in dieser doch relativ überschaubaren Zeit möglichst viel erleben, weil das einfach das Leben unendlich reich macht. Kann ich jetzt sagen, dass ich meine Intention ist, 120 zu werden? Ich sag das einfach mal. Mein Plan ist halt tatsächlich so.
Das ist so diese aktuell noch machbare Schallmauer, ne?
Ja.
120.
Das ist, biologisch ist das möglich. Entsprechend auch versuche ich mich zu ernähren, kein Rauchen, möglichst kein Alkohol.
Machen Sie dieses Höhentraining, wo man die Atemluft, den Sauerstoffgehalt reduziert bekommt?
Nein.
Jetzt schütteln Sie mit dem Kopf. Warum nicht?
Es gibt so, ich sag mal so, meine Idee ist dann halt, das wirklich tatsächlich auf eine ganz normale Art und Weise hinzukriegen. Also man kann da natürlich immer irgendwas, ich sag mal, beeinflussen, dass das dann auch irgendwie möglich ist. Aber solange ich körperlich so erstmal fit bin, gibt es da aus meiner Sicht im Augenblick keine Notwendigkeit, zu anderen Mittelchen, wie auch immer sie dann sind, zu greifen.
Und der Wunsch ist eben auch einfach, ganz klar liegt auf der Hand, weil Sie die Zeit nutzen wollen.
Genau.
Weil Sie es toll finden, zu leben.
Ja, genau. Ich bin halt einfach so jemand, ich lebe gerne und ich lebe auch schnell und ich lebe auch vielfältig. Also ich bin so jemand, der auch viel ehrenamtlich macht. Ich bin da auch jemand, der durch dieses
Ehrenamt... Hansdampf in allen Gassen?
Ja, oder ist das? Ja, doch in relativ vielen. Und eben auch je diverser, desto spannender und desto interessanter ist das.
Okay. Jetzt machen Sie mich neugierig. Fangen wir mal an. Sie sind im Chor.
Mann.
Sie sind aber schon in irgendeiner kulturellen Geschichte. Tanz?
Nee.
Sondern?
Das Thema Hospiz.
Okay.
Das Thema...
Das Soziales.
Genau. Also
nicht sind, so musisch, eher so das Menschelnde.
Also es sind schon relativ viele soziale Themen, die ich da so auf dem Zettel habe, / auch hatte, weil mir auch da...
Sie müssen das immer wieder mal sortieren.
Ja, ich möchte auch...
Weil sonst wäre das mit dem gut organisiert nicht mehr
da. Nee, das ist es. Und meine Idee ist halt auch, ich finde, das liegt vielleicht auch so ein bisschen altersbedingt, ich möchte auch gerne dieser Gesellschaft ein Stückchen zurückgeben. Also das, was ich jetzt hier bin, in diesem Land hier in Bremen, das ist ja, hat ja einen Hintergrund, dass ich jetzt hier sitze, wo ich jetzt hier sitze und wo ich jetzt bin. So, das ist so wie so ein bisschen Payback, würde ich das jetzt mal nennen. Das ist jetzt nicht die Karte, sondern ist aus meiner Sicht so ein Payback an die Gesellschaft.
Wie alt sind Sie denn? Sie sind über 50.
Ja, ich werde 63.
So.
Und das ist so etwas, wo ich einfach sage, vielen Dank an meine Eltern. Aber richtig danke an meine Eltern, dass die sich so darum auch gekümmert haben, dass, ich sag mal, Werte mitgegeben worden sind, dass dort auch Strukturen mitgegeben worden sind, die am Ende des Tages eigentlich genau das bewirkt haben, dass ich dort jetzt eigentlich bin, wo ich heute bin.
Okay.
So, und das ist ein riesiges Dankeschön. Wenn man das früher realisiert hätte, hätte man wahrscheinlich da auch noch, wäre man da auch noch aktiver in der Kommunikation in Richtung Eltern gegangen. Aber das ist, irgendwann wird einem das ja bewusst. Manchmal ist es dann auch schon teilweise zu spät.
Also ein Elternteil war dann nicht mehr da.
Genau, einer ist dann
einer
ist dann zuerst verstorben und dann ist aber auch die zweite verstorben. Das aber auch in der Rekapitulation, ne, wenn man dann auf der Beerdigung ist oder auf einer Trauerfeier ist, dann ist das schon, dann kommt einem das ja so alles so bewusst.
Ja.
Auch dadurch, dass ich in dieser Hospizbewegung mich sehr interessiere, ist Tod für mich auch kein Thema. Ne?
Also ist ein Bestandteil.
Das gehört einfach dazu. Verluste gehören auch dazu. Wie geht man mit Verlusten um? Das muss man ja auch irgendwann lernen. Und da gibt es dann natürlich auch, nenne ich das jetzt mal, Erfahrungen, die man eigentlich nicht unbedingt ein zweites oder ein drittes Mal machen muss. Aber sie gehören einfach dazu. Und sie machen ja auch, grundsätzlich ja bei Verlusten, machen das Leben ja auch reicher. Auch da kann ich ja wieder nur sagen, Verluste gehören einfach auch dazu. Die kann man auch nicht irgendwie von der Lebenskarte schieben, ne? Die sind da.
Und Ihr Engagement ist, dass Sie dort praktisch Zeit reinstecken oder sind Sie eher auf der organisatorischen Leitungsebene?
Ich bin auf der organisatorischen Ebene.
Fundraising unterwegs.
Nö, ich bin da, wir haben da so in Richtung Kassenprüfung gemacht, wir haben da so alle möglichen Sachen gemacht, weil ich muss ja auch immer gucken, dass ich bin ja noch im Arbeitsleben voll drin.
Sie haben noch einen Job.
Ich habe noch einen Job.
Ich weiß noch gar nicht, das wissen wir noch gar nicht, was Sie machen. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie angestellt sind. Ich glaube, Sie arbeiten selbstständig.
Nee, ich bin angestellt.
Echt?
Ja, aber interessanterweise muss ich tatsächlich sagen, habe ich auch mein Ehrenamtsgehen ist dann irgendwann auch zu meiner Haupteinnahmequelle geworden, weil ich bin Betriebsrätin. Das ist sicherlich auch sehr ungewöhnlich, aber auf der anderen Seite denke ich, gerade dieser Bereich braucht einfach auch eine Stärkung, muss auch, ich sag mal, engagiert.
Und sind Sie eher so eine Betriebsrätin, die so auf Kuschelkurs mit der Geschäftsleitung ist oder sind Sie durchaus auch konfrontativ, wenn es sein muss?
Herr Neumann.
Ja gut, die Frage kann ich mir beantworten. Sollen wir dann sagen, welchen Betrieb oder sagen wir es lieber nicht?
Das sagen wir mal lieber
nicht.
Das
können wir ganz entspannt rauslassen. Genau. Ist doch super, oder?
Ja, darum. Also, und das sind eben auch solche Sachen. Also,
aber in welchem Bereich ist es Handel?
Industrie. Okay. So, und wenn man natürlich, ich sag mal, engagierte Betriebsrätin ist, dann gehören auch diese ganzen Themen wie Gewerkschaftsmitgliedschaft und sowas, das gehört natürlich dazu. Klar. Auch da bin ich mit dem Vorstand hier in der Region. Das heißt also, dieses, ich nenne es immer, das ist so ein Ehrenamtsgehen, was ich in meiner DNA habe, das ist einfach da.
Und was waren Sie vorher? Man wird ja nicht, wenn man von der Schule oder von der Uni kommt, Betriebsrätin.
Nee, logischerweise. Ich habe eine Ausbildung gemacht, habe dann den Betriebswirt drauf gesattelt, war dann in unterschiedlichen Firmen hier in Bremen im Einsatz und bin dann, habe das Unternehmen gewechselt und bin dann dort auch über Marketing, andere Abteilungen, habe ich mich dann irgendwann für dieses Thema Betriebsrat wirklich eingebracht, weil ich eben auch dachte, das geht noch einen Tacken besser.
So mit Anfang 30 schon dann?
Nee, ein bisschen später schon. So, und das war dann so einfach, dass ich gedacht habe, da geht noch was. Also auch so ein bisschen manchmal, und das war ja eben Ihre Frage nach dem Motto Kuschelkurs oder auch nicht. Nee, Betriebsratsarbeit, finde ich, ist wirklich engagieren, kämpfen.
In der Sache.
Nichts anderes. No. Nur auf der Sachebene nichts anderes, weil sonst hat man gar keine Chance. Ne? Das braucht
man ja auch nicht.
Nee, weil ich meine, und das ist auch etwas, was ich in Deutschland zum Beispiel richtig schätze, dass wir dazu wirklich super Gesetze haben, was Mitbestimmung betrifft. Und jetzt auch nochmal für die Zuhörer vielleicht hier, Kollegen, engagiert euch. Wir haben sonst in Deutschland irgendwann ein Thema, dass es keine Menschen mehr gibt, die für die Rechte von Beschäftigten auch kämpfen. Also Appell, Werbeblock für den Betriebsrat machen. Lasst euch nicht irgendwie einschüchtern, erpressen oder irgendwas.
Ich füge nochmal hinzu, es ist auch egal, in welcher Gewerkschaft.
Alles total
schon
offen.
Schon logischerweise, sinnvollerweise in einer Gewerkschaft sich organisieren, mit einbringen.
Genau.
Mitglied sein und dann gucken, dass man eben da
genau
eine Interessensvertretung hat, die voranbringt.
Ja, ich mache das auch schon. Ein bisschen länger. Das kann ich immer wieder
und
nur
müssen,
sagen.
Aber dürfen Sie es einfach weitermachen oder müssen Sie irgendwann in Rente offiziell?
Nee, also erstmal zwischen März und Mai werden alle Betriebsräte in Deutschland wieder neu gewählt. Da wird dann eben auch über eine ganz klare demokratische Wahl wird dann entschieden, in welchem Verhältnis man dann auch tatsächlich einen neuen Betriebsrat aus was für Mitarbeitern oder eben auch Betriebsräten dieser neue Betriebsrat bestehen darf. Auch da wieder der Appell.
Aber Sie kandidieren nochmal.
Ja, klar.
Und Sie dürfen so lange mitmachen, wie Sie wollen?
Nee, ich darf nur so lange mitmachen, bis ich offiziell in Rente gehe.
Und graut Ihnen davor oder finden Sie das in Ordnung, dass der Tag X kommt? Ihnen ist nicht langweilig?
Nee. Das ist ja...
Aber Sie müssen dann loslassen.
Das ist ja die Challenge, genau. Das wird die Herausforderung sein. Aber ehrlich gesagt, das ist ja auch schon erkennbar. Das heißt also, man fängt jetzt an, auch Kollegen zu befragen, ob sie nicht weitermachen möchten.
Aber also, müssen Sie denn mit 67 oder?
Ja, ich bin 66, 10. Aber das ist da fast, ne, kurz davor. Nein, aber auf der anderen Seite ist es halt eben einfach auch so, dass man das ist ja ein Ehrenamt. Das kann man eben auch nicht so mal eben von jetzt auf sofort schnipp und dann ist das Wissen da. Sondern man fängt jetzt schon an, Nachfolgeplanung.
Das heißt, Sie schreiben ein Buch gerade. Was sind die Kapitel? Was sind die wichtigsten Dinge, die man bedenken muss? wenn man sich mit dem ganzen Bereich Betriebsratsarbeit anfreunden will?
Die Gesetze kennen.
Ja.
Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil das ist ja eine der Hauptaufgaben der Betriebsräte, dafür zu sorgen, dass Gesetze und Tarifverträge und alles das, was dazugehört, auch in Deutschland eingehalten werden. So, und da muss man natürlich das auch auf dem Zettel, muss man wissen. Das muss man einfach auf seiner persönlichen Festplatte haben, sonst wird das schwierig. Und man darf natürlich auch Mut haben und man muss halt einfach auch dann zwischendurch mal sagen, bis hier und nicht weiter, weil ihr verstoßt dagegen Gesetze oder ihr verstoßt gegen das oder das oder das. Das sind dann manchmal nicht ganz so nette Gespräche, aber auf der anderen Seite, ich habe immer das Buch unterm Arm, darum auf der Sachebene bleiben, macht das dann relativ nachvollziehbar für alle Beteiligten.
Ja. Wohlwollend durchaus im Miteinander, aber klar in der Zuständigkeit oder in den Belangen.
Genau. Also da darf man dann.
Und unterstellen Sie oder haben Sie das Gefühl seitens, jetzt mal insgesamt gesprochen, nicht speziell auf einen Betrieb, dass dann doch Geschäftsführungen aufgrund ihrer Funktion als Inhaber eines Unternehmens oftmals eben dann doch gerne Dinge gerne anders hätten, andere Vorstellungen verfolgen?
Ich glaube, meine erste Wahrnehmung ist immer mangelndes Wissen. Das ist ja nicht jetzt, ich sag mal, das sind schon etwas speziellere Gesetze, aber die gehören, jetzt klingt ein bisschen fatal, aber diese gehören für mich so teilweise eben auch zur Allgemeinbildung. Gerade so Mitbestimmung ist ja wirklich ein Fund, was in Europa seinesgleichen sucht. Und eigentlich sollte das so im Rahmen von, ich sag mal, etwas akademischer Bildung, da gehört das für mich eigentlich mit rein. Will man das dann tatsächlich immer leben? Da kann man dann auch sagen, häufig wird ja auch ein Betriebsrat als Bremser oder als Verhinderer oder irgendwie sowas wahrgenommen. Ist nicht so. Also wir haben ja als Betriebsrat von Gesetz aus schon den Auftrag, auch für das Wohl des Unternehmens auch zu arbeiten. Also nicht gegen die Company, sondern mit der Company, weil das bedeutet ja auch Arbeitsplatzsicherung. So, das heißt also, am Ende des Tages sitze ich als Betriebsrätin gelegentlich auch in der Zwickmühle. Aber natürlich ist das Wohl des Unternehmens hat immer Priorität, weil da gibt es ja dann noch ein paar andere Kollegen, die vielleicht diesen Job brauchen, um ihre Familie zu ernähren. Es ist ein bisschen, ich würde sagen, von jedem etwas.
Ja, und klar. Nur wenn das Unternehmen insgesamt rund läuft und gut läuft, ist es für die Mitarbeitenden auch schön.
Ja klar, logisch. Also das ist toll, das ist ganz toll. Und daher, und dann machen solche Aufgaben und solche Diskussionen natürlich, finden dann auch nicht so häufig statt.
Jetzt kamen wir von Ihrem Ehrenamt auf Ihren Job.
Ja.
Aber Sie sagten vorhin, je diverser, desto doller,
ja,
was Sie ehrenamtlich machen.
Mhm.
Also es reicht dann von bis. Also Hospizarbeit habe ich schon gelernt oder habe ich gehört. Was ist da noch mit bei?
Ich bin auch unterwegs in Bezug auf rechtliche Vertretung. Ich kümmere mich um Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ihr eigenes Tagesgeschäft, Finanzen und sowas.
Sondern Vormundschaft.
Das nennt sich rechtliche Betreuung. Das ist ein Ehrenamt auch. Das ist auch manchmal herausfordernd, weil man eben auch ganz unterschiedliche Schicksale dann so mitbekommt. Ne? Weil jeder hat ja seine persönliche Lebensgeschichte und jeder hat da auch seinen unter Umständen Gründe, warum man diese rechtliche Betreuung braucht. Das ist dann schon auch sehr spannend und sehr vielschichtig, was man da so mitbekommt und wo man dann auch manchmal, ja, guckt. Und, muss ich auch noch sagen, ich will ja jetzt hier nicht irgendwie, ich bin auch noch Chefin beim Landgericht.
Okay.
Auch da meldet man sich ja freiwillig. Auch da ist es sehr divers, ne? Von den Verfahren. Da ist immer irgendwas, wo man auch dann teilweise, ja, wie nenne ich das jetzt mal?
Schwer verdauliche Kost
fragt,
verarbeiten.
Fragt, wo bestimmte Lebenswege dann, wie sie sich auch entwickelt haben.
Ja.
Da ist man schon gut unterwegs. Also diese Diversität.
Und sind Sie noch irgendwie Bremen-Nord-spezifisch engagiert?
Nicht mehr. Ich war mal eine Zeit lang auch, gibt es ja für die Nordwestbahn, / hier für den VBN in Bremen, war ich mal auch eine Zeit lang, war das auch schon ein bisschen her, war ich auch mal mit diesem Gremium, dem sogenannten Fahrgastbeirat. Da ging es dann um Verbesserung der ÖPNV-Strukturen hier in Bremen, auch mit der BSAG und auch mit der Nordwestbahn, also solche Sachen.
Und war gut?
Das war auch spannend. Da hat man aber eben auch gesehen, dass dieses ganze Thema ÖPNV in Bremen wichtig ist. Ich finde es total wichtig. Leider ist dann so, bis man danach so ein bisschen aus dem Großraum Bremen rausgeht, wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil es dann natürlich auch in den niedersächsischen Bereich ausschert. Und da ist vielleicht die Notwendigkeit einer super ÖPNV-Infrastruktur nicht ganz so, weil Bremen ist natürlich relativ überschaubar, klein, zentriliert, das geht alles. Und wenn man dann Richtung Niedersachsen guckt, dann sind da einfach große Flächen, die dann unter Umständen eben auch ein vergleichbares Modell mit Bremen einfach gar nicht ermöglichen. Also alles schon mal angeguckt, auch viel mitgewirkt, viel versucht, das zu verbessern.
Was würden Sie sagen, was war die größte Verbesserung, die Ihnen mitgelungen ist? Also
Wir haben lange diskutiert. Es gab mal in der Anfangsphase des VBNs, gab es mal für Bremen und Bremen-Nord.
Ich muss den VBN nochmal sagen, für die, die es nicht wissen, Verkehrsverbund und
Bremen-Niedersachsen. Bremen-Niedersachsen, genau. Es gab in der Anfangsphase zwei Tarifgruppen, nämlich einmal für Bremen und einmal für Bremen-Nord. Wir Bremen-Norder sollten dann nämlich, oder haben auch eine ganze Zeit lang mehr bezahlt. Und das haben wir natürlich auch als Fahrgastbeirat gechallenged, weil ich meine, dass ich jetzt zufällig in Bremen-Nord wohne, ist ja, ich sag mal, den Lebensumständen gegeben. Aber dass das dann tatsächlich auch teurer sein sollte, hat sich irgendwie nie erschlossen. Und das war dann auch irgendwann, hat man das tatsächlich dann auch eingesehen, dass wir als Stadtstaat Bremen ja eigentlich keine mehreren Tarifstrukturen oder Tarifzonen in Bremen brauchen, weil das macht auch keinen Sinn.
Und da ist es Ihnen gelungen, das zu vereinheitlichen, dass Bremen
genau,
ist.
Genau, da haben wir dann lange für gefeitet, genau, dass gesamt Bremen nur noch eine Tarifzone hat. Hat viel Geld gekostet, mussten wir uns dann auch anhören, dass das natürlich, weil wenn man zwei Tarifzonen hat, kommt ja aus der weiteren, aus der teureren Tarifzone, werden natürlich höhere Erlöse generiert. Und wenn man das dann alles in einen Topf packt, dann musste man dann nochmal für den Stadtstaat Bremen nochmal ein bisschen was drauflegen, eine Schippe drauflegen, damit das dann tatsächlich eine Tarifzone wurde.
Ja, Sie jetzt?
Genau, das hat dann, musste dann die Stadt Bremen bezahlen. Oder das Land Bremen.
Weil das nicht zumutbar gewesen wäre, das wäre die Alternative, den Gesamtticketpreis für diese eine Zone dann eben zu erhöhen. Dass dann die nur, sage ich in Anführungszeichen, im stadtbremischen Kerngebiet unterwegs sind, quasi den Obolus mitentrichten für die Leute, die da raus müssen bis nach Bremen-Nord.
Genau. Genau, das war so auch so, das war noch so eine dieser Diskussionen nach dem Motto, ist man als Bremen-Norder, ist man tatsächlich Bremer? Oder ist man Bremen-Norder als dritter Stadtteil, der dann tatsächlich irgendwie, ja, komplett autonom agiert und wo man dann einfach sagt, was soll das? Ich bin Bremerin, ich richte meine Steuern an die Stadt Bremen, an das Land Bremen. Also, das schloss sich nicht. Und nochmal Werbeblock, Bremen-Nord, super toller Stadtteil. Immer wieder. Mein Herz schlägt dafür.
Jetzt dürfen Sie den Koffer aufmachen, liebe Corinna Hagedorn.
Das
Leben ist eine Reise und da sind verschiedene Sachen drin. Sie dürfen einen Gegenstand rausnehmen und erzählen, warum Sie dieses Ding gerade genommen haben. Welche Geschichte, welche Anekdote, was Sie damit verbinden.
Das ist jetzt wahrscheinlich total schräg, was ich hier gerade rausgeholt habe, weil das ist nämlich ein Schneebesen.
Ja.
Das hat total pragmatische Gründe.
Okay.
Ich glaube, das habe ich ja schon anklingen lassen, dass ich sehr naturverbunden bin, dass ich irgendwo auch grün mag, dass ich da auch irgendwie mich gerne darin bewege. Und der Schneebesen, muss ich Ihnen ganz ernsthaft sagen, ich habe jetzt gerade, als es so kalt war, als wir Schnee hatten im Winter, hatte ich Meisenknödel gekauft für meine, ich sag mal, Gartenvögel, die ich relativ zahlreich habe. Und man hat ja gehört und man liest auch, dass diese Meisenknödel sind ja meistens in so kleinen Kunststoffnetzen irgendwo verpackt oder einfach auch zum Aufhängen. Und dann hatte ich irgendwo realisiert, dass man, wenn man Meisenknödel den Vögeln zum Fressen geben möchte, auf jeden Fall dieses gelbe Netz oder das Grün, also dieses Netz, was um den Meisenknödel drum ist, einfach entfernen soll. Und dann war der Tipp, pack die in einen Schneebesen rein.
Okay.
Und ich bin, glaube ich, seit 14 Tagen habe ich es noch nicht geschafft. Das ist jetzt so ein kleiner, steht auf dem nächsten Einkaufszettel drauf, mir einen Schneebesen zu kaufen, wo ich meine Meisenknödel reinpacken kann und die ich dann einfach irgendwo bei mir im Garten am Baum aufhängen kann.
Und der Vorteil ist?
Dass die, meistens sind es ja Meisen, die sich dann da rausholen, dass die können dann hier tatsächlich an diesen einzelnen filigranen Stäben sich festklammern und können dann auch gefahrfrei an diesen Meisenknödel rumpicken.
Und ansonsten würden sie mit ihren Füßchen auf ihrem Essen stehen und würden.
Ja, auch da, und eben auch das Risiko, dass sie mit den Krallen sich da irgendwo drin verhaken und dass sie da eben auch dann nicht loskommen, ne? Also total praktisch.
Das war schon klar, dass Sie nicht das Mütterchen sind, das am Herd steht. So.
Ja, weil ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass da so ein...
Aber deswegen hat noch nie jemand den Schneebesen rausgenommen. Vielen Dank.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass er hier drin ist. Aber gut, ich kann auch noch ein zweites rausnehmen, wenn Sie gerne
hätten.
Man
darf nur eins.
Ich darf nur eins.
Das sind die Spielregeln.
Okay, alles gut.
Sie wären nicht die Erste, die mehr hätte rausnehmen wollen. Aber und wie essen Sie dann? Kochen Sie vor? Kochen Sie frisch? Gehen Sie aus? Holen Sie sich was? Bestellen Sie sich was? Gehen Sie in die Kantine?
Ich habe heute Morgen um 5:30 Linsen gekocht für meinen Salat, der dann anschließend, jetzt habe ich meine Tasche nicht hier, aber der dann jetzt gleich mein Mittagessen darstellt. Also ich habe mich heute Morgen schon hingestellt, habe gekocht, vorgekocht, / ich versuche dann natürlich möglichst ausgewogen, weil ich natürlich kein Fleisch esse. Vegan geht auch, ist aber auch nicht immer so richtig gut, weil wenn man sich, also ich mache dann Meal Prep, mache ich schon selber, weil das ist mir schon wichtig, dass man eben auch dann möglichst viel Rohsachen konsumiert, wenn ich dann koche. Ich koche schon auch gerne. Dann aber eben auch so, dass es in der Kombination von möglichst proteinreich, alles auf pflanzlicher Basis. Manchmal gibt es ja auch schicke vegane Rezepte, aber eben nicht so hochverarbeitete Lebensmittel, weil da steckt ja auch so ein bisschen Risiko drin. Wenn es man in Bezug auf Lebensziele, Jahres, könnte das eventuell gefährlich sein. Und Vegetarierin bin ich, glaube ich, seitdem ich, muss ich mal kurz überlegen, bestimmt schon 40 Jahre.
Seitdem Sie 20 sind.
Ja, das passt.
Anfang 20.
Ja, das passt.
Und das ging so peu à peu, ne? Das ist auch nicht so ein Ding, wo man den Schalter umlegt, sondern...
Nee, das hat sich dann auch irgendwann entwickelt, weil wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, wie auch da geht es dann einmal primär um Tierhaltung, da geht es dann aber auch um Verwertung von Kalorien.
Waren Sie da auch ehrenamtlich engagiert bei irgendeiner Organisation?
Nee, das habe ich nicht.
Haben Schweineställe überfallen und gefilmt?
Nee. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja, aber ich habe da so ein bisschen Gewissenskonflikte, wenn wir Getreide oder irgendwelche hochwertigen Lebensmittel in die Tierindustrie geben, um dann daraus irgendein Stück Fleisch zu produzieren, sofern bei uns auf der Erde noch in anderen Regionen, in anderen, sag ich mal, Zonen Menschen verhungern. Das passt nicht. Das geht überhaupt nicht. Also das heißt, ich bin damals, als ich gehört habe, dass man 9 Kalorien braucht, um eine tierische Kalorie herzustellen, habe ich gesagt, das geht gar nicht. Das passt irgendwie nicht für mich zusammen. Und dann fängt man natürlich an, sukzessive das auch umzustellen. Und dass es so eine Grundsatzthematik ist, also jetzt auch nicht, ob es jetzt ein Bio vom Biobauern ist oder irgendwie so, sondern einfach diese Verwertung und teilweise eben auch diese industrielle Tierhaltung ist für mich, ehrlich gesagt... No-go.
Ja. Spannend.
Aus dem Grunde, jetzt mache ich nochmal den nächsten Block auf, aus dem Grunde habe ich mir letztes Jahr 5 Hühner angeschafft.
Ja, aber das war damals nicht leicht. Sie waren da noch Pionier. Ich meine, und wie sehen Sie die Entwicklung bis heute? Heute gibt es ja, wie Sie schon sagten, auch zum Teil hochverarbeitete Produkte, aber ebenso Ersatzprodukte aus Soja, aus anderen Stoffen, die zum Teil richtig gut schmecken.
Also mir fehlt bis heute nicht das Schnitzel. Ob das jetzt ein fleischliches Schnitzel ist oder ob das ein Sojaschnitzel ist, das fehlt mir bis heute nicht, weil ich einfach diese Geschmacksthematik, das brauche ich einfach nicht.
Und also, finden Sie es dann gut oder sagen Sie einfach nur, naja gut, es ist halt ein Markt und es hat sich so entwickelt und es wird auf einer Welle mitgesurft und die Leute machen ihre Umsätze, kann man keinem verübeln, aber es bringt uns nicht voran? Oder ist es der Schritt in die richtige Richtung, weil dann, wenn durch jedes... Ding, auch wenn es verarbeitetes Sojazeug ist, weniger Fleisch gegessen wird, ist es die richtige?
Naja, ich glaube, erstens ist ja die Frage, wie nachhaltig ist dieser Trend? Und klar, es ist am Ende, könnte einen Beitrag dazu leisten, dass es einen Abbau in der industriellen Tierhaltung gibt. Auf der anderen Seite ist eben auch genau die Frage, das, was da heute verarbeitet wird, ist eben auch schon so hoch verarbeitet, dass es dann gar nicht mehr, wenn man mal eine Balance wahrscheinlich machen würde, ob das die industrielle Tierhaltung oder diese hochverarbeiteten vegetarischen, veganen Lebensmittel, ob die dann tatsächlich, ob das dann tatsächlich nachher in der Summe aufgeht. Und da habe ich meine Zweifel. Da fehlt mir zum Beispiel mal eine Studie, dass man da mal reingucken kann. Ich würde mir wünschen, dass das da tatsächlich in irgendeiner Form mal sich jemand diese Mühe macht und mal guckt, ist das von Vorteil? Und muss ich ehrlich sagen, ich bin auch immer so ein bisschen verwundert, wenn ich einkaufen gehe, dann stehe ich natürlich auch so vor diesen, ich sag mal, neuen Produkten und die Regale sind ja voll davon. Ich bin dann so ein Einkäufer, ich drehe als erstes mal das Produkt um und guck mal, was da drin ist. Sondern dann so gibt es da so, klingt jetzt auch wieder ein bisschen doof, mir fällt wahrscheinlich mehr oder minder alles das, was mehr als 6 Zutaten hat, fällt mir einfach außer Hand. Das wird auch nie in meinen Einkaufswagen fallen. Weil ich dann einfach sage, wenn da... irgendjemand braucht so ein Schnitzel, so ein Soja oder auch irgendwelche anderen Erbsen, was gibt's da alles? Da gibt's ja unterschiedliche Urprodukte. Wenn man dazu sehr viele Sachen braucht, um das Schnitzel dann zu einem Schnitzelformat zu pressen und vielleicht auch noch eine Panade drum zu machen, dann ist mir das zu viel. Dann nehme ich lieber eine schöne Selleriescheibe, hau die in eine Pfanne und die sind so lecker. Auch da kann ich nur sagen, probieren.
Ja, interessant, ja.
Also lieber unverarbeitete Lebensmittel.
Und so als Pionierin damals?
Ja, doch.
Gab es so einen Moment, wo Sie richtig angeeckt sind? Gab es Streit deswegen? Mit Angehörigen?
Nee, das gar nicht.
Mit Freunden, Kumpels?
Nee, es war immer eine Herausforderung, wenn man dann irgendwo essen gegangen ist und dann einfach gesagt hat, ich hätte gerne irgendwas Vegetarisches. Da war dieses Grundverständnis irgendwie noch gar nicht da. Ja. Wenn man dann irgendwie gesagt hat, naja, aber ihr habt doch Gemüse, dann macht mir doch 2 Gemüseteller oder einen doppelten Gemüseteller oder irgendwie sowas. Da kriegte man dann immer so dieses TK-Zeug. Das war dann einmal irgendwie durchs Heißwasser geschwungen und dann war das einfach nicht das, also ernährungsphysiologisch war das, ging das gar nicht. Und was man dann unter Umständen eben, ich sag mal, doch dazu gekriegt hat, war auch nicht so das, wo man dann
begeistert war.
Und ja, das, also das war dann hinterher so dieses, ja, ich wollte dabei sein in diesem
Kontext, Meeting, essen gehen.
Ja. Genau, aber es war nicht, dass man dann hinterher gesagt hat, okay, das war jetzt richtig lecker und das würde man wieder machen oder sowas.
Und das hat sich aber bis heute verändert?
Gott sei Dank.
Sie kennen jetzt Lokale, wo Sie gut und gerne essen gehen können?
Ja. Ja.
Wo es schmeckt und wo es...
Ja. Ja, also richtig, richtig gut. Also da hat die Gastronomie aus meiner Sicht auch wirklich sich gewandelt und hat auch entsprechend sich wirklich dem Konsumenten, schrägstrich Gast, dann auch angepasst. Da geht es aber eben auch aus meiner Sicht noch mehr, weil dieses Thema vegan ist gelegentlich auch noch eine Herausforderung. Es gibt immer mehr, die anbieten auch in einer veganen Variante. Aber da ist dann eben nicht die Alternative ein Sojaschnitzel. Das ist es nicht für mich.
Und wohnen Sie seit Jahr und Tag alleine, seitdem Sie ausgezogen sind, oder haben Sie in WGs gewohnt?
Nee, ich bin Alleinwohner, also Single. Erklärter
mit den,
Single.
Mit den Hunden halt.
Mit den Hunden und mit meinen Hühnern. Und muss auch, da sage ich auch nochmal dazu, ich bin ein absoluter Gartenfreak. Ich baue auch, wenn es irgendwie sich einrechnen lässt, meine Lebensmittel möglichst selber an. Kann man nur nicht natürlich auch umfassend
machen. Das geht auch nur schnell bei all dem, was Sie auf dem Zettel haben. Hm. Aber Burnout ist kein Begriff, mit dem Sie schon mal irgendwie in Kontakt gekommen sind.
Nee. Weil das ist natürlich die Herausforderung.
Weil sie die Balance halten.
Genau, man muss
durch den Hund an die frische Luft kommen.
Achtsamkeit sich selbst gegenüber auch tatsächlich haben. Ne? Da spielt natürlich die Bewegung, ist immer ein cooles Ventil. Ich kann auch nur sagen, wenn ich mich bewege, kommen immer die besten Ideen. Ich finde das halt einfach auch sehr charmant. Ich bin auch eine ganze Zeit lang mit meinen Huskies immer laufen gegangen. Bis dann irgendwann ein Arzt mir gesagt hat, das solltest du mal lieber sein lassen, weil der Zug natürlich von Huskies nach vorne auch schon ein bisschen was so
mit dem Körper macht.
Mit dem Körper macht, genau. Und dann war das halt irgendwann auch so, dass ich dann gesagt habe, okay, das akzeptiere ich und respektiere ich auch, weil ich bin jetzt noch nicht, fühlte mich noch nicht bereit für irgendwelche neuen Ersatzteile, muss man ja ganz ernsthaft sagen, da bin ich noch nicht.
Bislang ist noch alles original.
Ja, im Augenblick ist noch alles original.
Aber irgendwann wird das kommen, oder? Ein Knie, eine Hüfte?
Knie. Aber okay, das ist ja darum, was haben so Ersatzteile heute für eine Lebenszeit, so um die 20 Jahre vielleicht. Wenn man das jetzt machen würde, müsste ich ja nochmal irgendwie mit 80 oder 85 unters Messer. Da ist die Wahrscheinlichkeit aber, dass das noch jemand macht, relativ gering. So zumindest mal meine eigene Kalkulation.
Und deswegen warten Sie lieber.
Ich warte noch.
Aber Sie haben keine Schmerzen?
Nö.
Aber hat immer was ganz dolle weh getan im Leben? Kann auch im übertragenen Sinn gewesen sein?
Och, da gibt es so einige Sachen. Irgendwie war das mal, also im wehgetan erstmal körperlich in der Form, dass da tatsächlich...
Mit dem Schlitten gestürzt?
Nee, ich hatte die Leine nicht festgemacht. Meine Hunde sind abgehauen und ich hinterher. Ich hatte dann quasi eine gematschte Hand, weil ich versucht habe, in diese Zugleine reinzugreifen. Und ich habe auch reingegriffen, aber diese Zugleine hat natürlich, wenn da 4, 5 Hunde nach vorne ziehen, keine Chance. Das war dann, sieht man heute noch so ein bisschen gematscht. Alles gut. So, und also persönlich sind natürlich Verluste, die man so auch, das ist ja auch das, was ich schon mal gesagt habe, die prägen natürlich auch.
Haben Sie angedeutet im Kontext des Hospizarbeit?
Genau. Mein Bruder, wir waren mal zu dritt. Mein Bruder ist mit 33 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Wir haben da damals tatsächlich versucht, in diesem Kampf zum Überleben eben auch ein Hospiz zu finden. Da war die Hospizidee überhaupt noch nicht ausgeprägt. So, und wir sind unterwegs gewesen und haben irgendwie versucht, weil dieses Sterben im Krankenhaus, finde ich, ist auch...
Na gut, wenn es eine gute Palliativstation gibt.
Ja, aber das gab es zu dem Zeitpunkt halt alles noch nicht. So, und seitdem sind wir dann irgendwann in diese Hospizbewegung eingestiegen und haben gesagt, da muss was passieren, da muss auch tatsächlich was für die Betroffenen, für die Gäste, die eben auch in dieser Lebensphase sind, da muss was her. Da
ich muss fragen, ob er Raucher war, ist klar.
Nein.
War er nicht?
Nein, das ist genau, also wir haben versucht auch mit den Ärzten im Nachgang das nochmal irgendwie zu klären, weil das war auch ein Karzinom, was eine ganz schlechte Prognose hatte, von vornherein schon. Der Arzt hat dann irgendwann uns nachher gesagt, aus seiner Sicht ist es ein genetisches Thema gewesen, so, das kann natürlich in mir auch schlummern, weiß man immer nicht in dem Augenblick, man weiß ja auch nicht, wo es herkommt. Und das waren ja genau solche Fragen, die dann in dem Augenblick da auftauchen, ne? Kein Raucher gewesen. Was ist passiert? Wo ist da im Körper irgendwie, hat sich da was ereignet? Wo man dann tatsächlich sagt, warum er? Sterben mit 33 ist nicht so witzig.
Sie waren wie alt? Sie waren?
Ich war
Mitte 20.
Ja, müsste ich jetzt ausrechnen.
So
das
grob.
Ist, ja, ja, genau. Ich bin, ehrlich gesagt, wenn Sie mich fragen, wie alt ich bin, ich muss immer erstmal rechnen, weil ich das auch. Weil Lebensalter spielt für mich nicht so eine große Rolle. Ich bin da relativ.
Man ist ja auch immer nur so alt, wie man sich fühlt.
Ja.
Und Ihr gefühltes Alter ist?
23, zweimal das Alphabet durch.
Okay.
Also ich fühle mich immer noch Bäume ausreißen. Das geht. Das geht noch. Und das ist natürlich aber auch immer so, was ist eine Frage von Motivation, das ist eine Frage von Energie und das ist auch eine Frage vom Kopf her, glaube ich. So.
Aber es hat Ihr Tag ja auch nur 24 Stunden.
Ja.
Das heißt, Sie müssen vermutlich sehr scharf darauf achten, die Arbeit im Zaum zu halten.
Ja.
Die Erwerbstätigkeit sozusagen.
Ja.
Das heißt, Sie haben eine volle Stelle oder Dreiviertel?
Eine volle Stelle.
Und Sie achten aber darauf, dass Sie die 40 Stunden nicht sprengen.
Haben Sie noch eine weitere Frage?
Was soll das heißen? Weil ansonsten.
Naja, die Herausforderung ist ja, dass, klar, ich kenne aus meiner Tätigkeit heraus die Arbeitszeitgesetze, ich kenne aus meiner.
Und das gelingt Ihnen auch, dann abzuschalten, abzustellen.
Ja, gut, das dazu kommt dann, da hilft mir das häusliche Programm.
Ja.
Weil ich dann einfach sage, da ist ein Hund, der tatsächlich auf mich wartet, da gibt es noch ein paar andere Sachen, da gibt es auch noch so ein bisschen. Wie nenne ich das jetzt mal?
Und Sie sind trotzdem glücklich mit dem, was Sie beruflich zustande bringen?
Ich finde das total cool.
Ja.
Muss ich ehrlich sagen. Ich bin hellauf begeistert von dieser Aufgabe. Darum, diese Betriebsratsrolle ist ja auch ein Ehrenamt. Da gelten dann, ich
sag mal. Ja gut, aber Sie sind freigestellt dafür.
Ja, ja, genau. Ja, ja, klar. Aber sie macht halt einfach auch unendlich Spaß. Und sie liefert ja auch, muss man ganz ernsthaft sagen, doch schon schöne Erfolge. Ich verhandle gerne. Ich bin da auch sehr engagiert.
Das erfüllt Sie.
Das ist einfach, das macht einfach Spaß.
Und Stichwort Beziehung. Also ich habe mich das natürlich am Anfang des Gesprächs schon gefragt. Ich habe gedacht, ein Partner kommt da gar nicht mit bei der
Schwierig. Also es gibt und gab Beziehungen, aber ja. Die sind natürlich auch immer sehr kantig, weil da tatsächlich dann eben auch, was muss man dann abwägen und da muss man dann eben auch Prioritäten setzen. Und eben aufgrund der Tatsache, dass dort ich meine Entscheidung schon sehr frühzeitig gefällt habe.
Aber es gab sicherlich Abschnittsgefährten, die auch ähnlich gestrickt waren wie Sie und wo es durchaus toll war.
Anders hätte es nicht gepasst. So, und dann, wenn man dann.
Und aktuell sind Sie aber solo.
Ja.
Und das muss nicht so bleiben, wird aber vermutlich so bleiben, oder?
Das bleibt so. Ich bin nicht auf der Suche oder irgendwie sowas, sondern weil mein ganzes Programm ist so, wie nenne ich das jetzt mal, so voll, so ausgefüllt, so bereichernd, auch so glücklich machend, dass da, ich sag das jetzt mal, ein Partner keine Rolle in der Form spielt. Ne? Das finde ich auch, ich sag mal auch, das sind ja Lebensbilder, die tatsächlich ja auch vielleicht etwas ungewöhnlich sind. Aber auf der anderen Seite, ich stehe gelegentlich schon mit gesellschaftlichen Werten noch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Und diese Erwartungshaltung als Frau, man muss Kinder haben, man muss verheiratet sein, das ganze Programm
finden
ist
Sie
da so.
Einfach nicht richtig.
Das finde ich auch, also für mich persönlich finde ich das überhaupt nicht passend. Auch nicht, also gut, abgesehen davon, dass ich es heute auch gar nicht mehr zeitgemäß finde. Ne? Das ist, kommt ja dann noch dazu, wo ich einfach sage, Leute, eure gesellschaftlichen Erwartungen, viel Spaß damit. Euer Problem, nicht meins. Klingt ein bisschen brutal, aber ist so.
Wir sind reif für die großen Fragen des Lebens, liebe Corinna Hagedorn.
Sehr schön.
Jetzt wieder eine Dose, wieder drei Zettel.
Ja. Fühlen Sie sich manchmal oder häufiger allein? Nee, nie.
Das ging schnell, das ist gut. Die nächste bitte.
Wie zufrieden sind Sie mit sich selbst? Ich liebe mich.
So. Ja, also ich meine, für jemanden wie Sie ist es eben auch einfach.
So. Was machen Sie anders als Ihre Eltern? Spannend. Ich würde mal Eltern differenzieren zwischen Mutter und Vater. Meine Mutter war sehr, 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 sehr selbstbewusst. Also auch schon, das ist so ein Stückchen, auch habe ich mitgekriegt, muss man ganz ernsthaft sagen, das ist so. Die beiden zusammen und mein Vater war so, der hatte noch so diesen Versorgerauftrag. Der hat das halt einfach auch so gesehen, der muss uns als Kinder eben tatsächlich durch viel arbeiten auch alles ermöglichen. Und das ist
also
halt,
Skiurlaub, Sommerurlaub,
ja, so auch wir haben alles, wir haben sehr viel gemacht. Ne? Und er fühlte sich halt einfach auch verpflichtet, uns eine schöne Kindheit zu ermöglichen, auch in einer Umgebung aufzuwachsen, die schon den Weg in ein, wie nenne ich das jetzt mal, reiches Leben in der Form, nicht reich in Form von monetär, sondern reich in Form von Werten, in Form von was macht man, wozu ist man eigentlich da? Also solche, den Sinn des Lebens auch so ein bisschen mitgegeben hat. Ne? Und ich
was war er vom Beruf? Was hat er gemacht?
Hafenarbeiter.
Okay.
richtig hammerharter Hafenarbeiter.
Und das ist Ihre Mama?
Meine Mutter war Friseurin. Und ich bin ich bin total stolz, dass ein Hafenarbeiter mir solche Werte mitgegeben hat. Also der hat hier im Bremerhaven, also im Bremer Hafen, ne, richtig schwerst gearbeitet, körperlich schwerst gearbeitet, hat also auch da wirklich alles getan, damit es uns Kindern gut geht, damit wir da auch in der Form tatsächlich eine tolle Kindheit haben. Und ich würde immer wieder behaupten, ich habe so eine tolle Kindheit gehabt, die ich jedem Kind eigentlich nur wünsche, weil man fühlte die Liebe zwischen den beiden Partnern, man fühlte auch die Liebe zu den Kindern. Wir haben so viele tolle Sachen gemacht, wo ich einfach sage, super.
Sie wollten aber bei der Antwort auf die Frage, was machen Sie anders als Ihre Eltern, differenzieren zwischen beiden?
Genau. Also meine
Und
Mutter,
Sie wollten sagen?
Meine Mutter hat da sicherlich auch für die Kinder zurückgesteckt. Das ist ja das, was ich sage, das mache ich heute anders. Also für mich ist mein Lebensinhalt und das, was ich heute mache, das war für mich wichtig. Also das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen egoistisch, egozentrisch. Das kann man auch schon kurz vom Narzissmus nennen. Aber das ist etwas, wo ich sage, da habe ich gemerkt, dass man eben tatsächlich Kompromisse und relativ viele Kompromisse machen musste, um uns eine glückliche Kindheit zu ermöglichen. Und mein Vater, ja, der war nachher irgendwann auch durch diese relativ starke körperliche Beanspruchung nachher irgendwann auch tatsächlich körperlich ziemlich am Limit. Und dann auch keine Zeit gehabt, Sport zu machen und sowas alles. Also da arbeite ich schon anders und sage, ich sag mal, versuche diese Ausgewogenheit, auch diese körperliche Beanspruchung einfach zur lebensverlängernden Aktivität auch zu machen. Also bewegen, sowas alles. Ne? Und das ist, glaube ich, schon anders, als meine Eltern das gemacht haben. Mag auch so ein bisschen eben auch noch in den Lebensumständen sein. Ne? Das ist ja nun schon auch ein paar Jahre her. Aber auf der anderen Seite denke ich, waren die Gegebenheiten so, wie sie sind. Heute ist da eben auch mehr Raum für individuelle Wünsche und auch individuelle Ziele. Damals war das, glaube ich, einfach auch, weil da der wirtschaftliche Druck auch noch eine ganze Ecke höher war. Das ist heute nicht mehr so der Fall.
Ja. Jetzt habe ich eben, was Sie erzählt haben zum Thema Partnerschaft und so, habe ich gedacht, dann sind Sie eigentlich sowas wie eine moderne Nonne, habe ich mir dann gedacht, wenn Sie quasi zölibatär leben. Aber dann habe ich mich gefragt, wie ist es mit sexueller Befriedigung? Dann habe ich mir gedacht, na gut, da gibt es ja auch Mittel und Wege für.
Genau. So, also das ist jetzt nicht
braucht
so.
Braucht man keinen Mann für.
Nö. Nein, das nicht nur Frau. nicht nur das, sondern das ist ja auch am Ende, das sage ich ja gerade, es gibt so On-Off-Szenen, wo ich einfach sage, okay, da ist jemand, das passt und dann ist das auch okay. Ob das dann One-Night-Stand, mehr wird, bleibt alles dahingestellt. Das ist ja immer eine Frage von, ne, wie ist der fit? Aber grundsätzlich sehe ich da, ist das jetzt nicht unbedingt auch ein Trigger, wo ich einfach sage, deswegen mache ich das und das nicht. Ne?
So. Genau, oder wer bereit, diese und jene Kompromisse einzugehen.
Genau.
Aber nutzen Sie dann auch Apps, um mal zu gucken, was der Markt so hergibt?
Eine Zeit lang habe ich das gemacht, aber das war schon ein bisschen schräg.
Ja,
also die Experience, also die Erfahrung ist da nicht so positiv und das ist ja auch immer so ein bisschen, wenn man dann mal so hinter das Profil guckt, macht man es einfach mal total brutal, wenn man dann tatsächlich mal irgendwo sich, ich sag mal, getroffen hat und wenn man dann nicht mehr dieses Frontfacing hat.
Diesen Filter.
Oh, schrecklich. Also da sind teilweise,
gut,
habe ich Erkenntnisse gewonnen, wo ich gedacht habe, okay, wie häufig will man das noch erleben? Und habe dann das irgendwann auch eingestellt, weil das ist ja, ich sag mal, auch ein Investment in Zeit.
Ja, ne? Schön ausgedrückt.
Und da muss man dann halt einfach auch gucken,
Ob
es das wert ist, ob das Ergebnis das liefert.
Gibt es sonst irgendwelche Sachen, die Sie beschäftigen, worüber Sie sich Sorgen machen?
Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob der politischen Umstände, in denen wir im Augenblick unterwegs sind. Egal in welcher Form.
Also glauben Sie, die beiden Pole, Putin und Trump, krachen noch irgendwann heftig aufeinander? Oder wenn Kumpels, die sich verbrüdern und eben einfach irgendwie gucken, wie sie den Rest der Welt
unter sich aufteilen. So, und das ist dann immer so diese Herausforderung, dass da tatsächlich irgendwie die Weltordnung neu sortiert wird. Und was da passiert oder wie das nachher sich entwickeln wird, da habe ich irgendwie so ein bisschen Bauchweh. Die Amerikaner treibt definitiv einfach nur der Kommerz, der Kapitalismus um. Da ist eigentlich überhaupt gar kein, ich glaube, die kennen keine Limits. Und bei Herrn Putin hätte ich jetzt einfach so den Eindruck, dass der sagt, ach so, alles das, was hier so vor Amerika ist, das gehört einfach zu Russland, das meiden wir einfach mal ein. Und dann ist das, also haben wir im Endeffekt nur noch zwei Strukturen, was da dann so mit China und Indien passiert und sowas alles. Das ist dann, das sind ja nur so kleine Trabanten, die nimmt man einfach gleich mal mit. Also ich mache mir ein bisschen Sorge. Und ich bin immer noch am Überlegen, weil oder ob ich dann irgendwie mal tatsächlich diese täglichen Nachrichten einfach mal ausblende. Einfach mir das mal die 2-3 Tage nicht anhöre, um einfach auch wieder diese permanente Unruhe, die durch solche Nachrichten ja auch passieren, einfach auch mal wieder Herr zu werden. Ich bin nicht unbedingt derjenige, der sich davon auch tatsächlich beeindrucken lässt. Ich mache mir ein bisschen Sorge, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das lähmt oder dass mich das psychisch irgendwie so beeinträchtigt, dass ich sage, meine Lebensqualität wird eingeschränkt oder mein Lebensfrohsinn geht irgendwie abhanden. Ich mache mir einfach nur ein bisschen Sorgen.
Genau, Sorgen. Und ich finde, wenn ich ihn zuhöre, habe ich auch das Gefühl, es nervt sie auch ein bisschen.
Ja, das nervt mich auch. Was soll das?
Dass diese Typen so sind.
Was soll
und
das?
Sich so gebaren.
Genau. Was mich dann auch noch ärgert, dass ihm keiner richtig aktuell Einhalt gebietet. Ich finde das unmöglich. Egal, ob es Europa ist, ob es aus Deutschland heraus, dem müsste einfach mal jemand mal die Kante zeigen. Die lassen den alle laufen. Die lassen den einfach machen.
Diesen Trump.
Ja. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja. Der wird ja weitermachen. Wenn ich mir dann überlege, das Einzige, was vielleicht noch hilft, dass dann die biologische Uhr für ihn dann noch unterwegs ist. Aber dann hat er ja in seinem Stab auf jeden Fall irgendwelche Nachfolger etabliert, die dann im Endeffekt 1:1 weitermachen. Also jetzt das an einer einzelnen Person festzumachen und zu hoffen, dass es dann vorbei ist, wenn der vielleicht das Zeitliche gesegnet hat, das glaube ich nicht. Das wäre mir auch zu trivial. Genau, das wird es nicht sein. So, und da bin ich dann auch immer der Meinung, da muss man politisch einfach auch inzwischen jetzt mal Richtlinien machen, weil sonst steht entweder der eine oder der andere steht dann irgendwann mal bei mir vor meiner Gartentür. Und dann weiß ich nicht, was ich tue. Weil das eine ist nicht gut und das andere ist auch nicht gut. Es ist beides nicht gut. Also das ist ja das, was ich sage. Ich finde, so wie wir in Deutschland unterwegs sind, ist das in der Summe schon richtig cool. Richtig cool. Das gilt es aber auch zu verteidigen. Das gilt es auch zu bewahren. Sicherlich modernisieren, sicherlich aktualisieren.
Aber heißt Verteidigen auch kämpfen, wenn es sein muss? Dieses Mann gegen Mann?
Nein, never ever. Also nicht in irgendeiner Form, also das geht gar
keine
nicht.
Keine Konfrontation.
Nein, 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 nein. Weil ich glaube, dazu ist dann einfach auch die Herausforderung für jeden Einzelnen, wie geht er damit um, was tut er denn in dem Augenblick? Ne? Und wenn man dann tatsächlich da irgendwie seine eigenen Mittel und Wege findet, ist das ja auch okay. Aber da muss man uns auch nichts vormachen. Wie werden heute denn Kriege? Also nicht mehr blutig. Sorry, also das sind ganz andere Mittel und Wege inzwischen oder Mittel in place, die man dann in der Form auch sicherlich da einsetzen kann.
Sie meinen jetzt Drohnen und sowas. Aber genau. Letztendlich sterben ja doch dann Menschen.
Naja, die Frage ist ja, wie man die dann auch einsetzt. Und ich tue mich ja auch schwer, muss ich ganz ernsthaft sagen, dass wir da seitens der Bundesrepublik Deutschland überhaupt gar keine Ideen haben. Wir fangen ja jetzt gerade so trivialerweise mal so ganz bisschen an da. Wir haben jahrelang nicht aufgerüstet. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist, weil dann wird es nämlich dann irgendwann doch wieder blutig. Natürlich sich kampflos ergeben kann es irgendwie auch nicht sein. Das ist schwierig. Also ich könnte jetzt Ihnen, glaube ich, heute, weil ich einfach gar nicht weiß, wie die Situationen sich so entwickeln werden, würde ich jetzt nicht mal eine abschließende Antwort dazu geben können und eigentlich auch gar nicht wollen, weil mir das Risiko ist ja auch die Frage, wie bedrohlich wird das für mich, ne? Wenn ich weiterhin dann irgendwie mein Ding machen kann, dann ist das okay.
Ja.
So, dass man dann politisch vielleicht irgendwie nicht mehr so frei sich äußern kann, wie es heute der Fall ist, ist dann eine andere Nummer.
Die Kröte, die sie vielleicht schlucken müssen.
Ja, und ich glaube, da haben wir ja auch entsprechende Beispiele, kriegen wir ja auch jeden Tag in den Nachrichten serviert. Das muss man dann halt einfach auch davon, von dem Umfang, glaube ich, einfach auch abhängig machen.
Liebe Corinna Hagedorn, wenn Sie es auf eine Hundemarke eingravieren müssten, kurz und knackig, wie sagen Sie es, was ist die Geschichte Ihres Lebens?
Spannende Frage. Auf der Hundemarke ist ja nicht viel Platz, das heißt also, es muss eigentlich irgendwie...
Es müssen so 3 Stichworte sein, aber Sie können auch ein bisschen länger.
Ich suche doch jetzt gerade ein Stichwort, also darum musste ich mal einmal so überlegen.
Ja.
Ein geiles Leben.
Ja.
Das klingt trivial, fasst das aber, glaube ich, auch ganz gut zusammen. Sehr reichhaltig, sehr bunt.
Diszipliniert?
Ja.
Aber glücklich?
Dieses diszipliniert ist für mich einfach normal. Das ist so tuk, 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 getaktet. Das mag ja sein, dass das für andere eben auch sehr, sehr exotisch wirkt, aber für mich ist Disziplin Sonst würde ich das alles gar nicht hinkriegen. Das ist halt einfach so.
Wer jetzt weiterhören will, dem empfehle ich die eine Stunde Reden-Folge mit dem Titel Wächter der Königsmandel liebt das Abenteuer. Das ist nämlich ein ähnlich aktiver und präsenter und umtriebiger Mensch wie die liebe Corinna Hagedorn, die wir heute hatten. Das ist die Geschichte von Willi Reinhardt. Einfach anklicken in ARD Sounds. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Liebt euch. Der Dating-Podcast. Die Hosts Julia und Richard stehen euch in allen Liebeslagen bei, von Schlussstrich ziehen bis One-Night-Stand. Sie erzählen ihre eigenen krassesten Erfahrungen und senden eure Sprachnachrichten mit Stories rund um den alltäglichen Dating-Wahnsinn. Liebt euch gibt's bei ARD Sounds.